ich auch nicht spür. Seine Kraft ist wirklich da, immer wieder neu. Ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesu Christ. Ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesu Christ. Er begleitet jeden Tag meinen Lebensweg. Einsam, traurig und allein brauch ich nicht mehr sein. Ich bin bei euch jeden Tag. Ich bin bei euch jeden Tag. Ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesu Christ. Ich bin bei euch jeden Tag. Ich bin bei euch jeden Tag. Ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesu Christ. Meine Schuld vergibt er mir, sie hat mich gedrückt. Darum sing ich frohen Mut, dass es jeder hört. Ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesu Christ. Ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesu Christ.
Ach so. Ich habe es gerade schon angesprochen, man merkt, es wird Frühling, dass ich mir denke im Gottesdienst, oh, jetzt kann man auch mal das Jackett ausziehen, anstatt froh darüber zu sein, eins anzuhaben, gerade wenn die Fenster geöffnet werden. Das ist schön. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich, so viele Gesichter zu sehen. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass wir jetzt auch gemeinsam in Gottes Wort lesen und von Gott lernen dürfen. Der Titel der Predigt heute lautet Säen, wo kein Gras mehr wächst. Passend vielleicht ein bisschen zu dem, was Peter ganz am Anfang, da kam so dieser Gedanke mit Rasen und Säen schon ein paar Mal vor. Aber Säen, wo kein Gras mehr wächst, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und es geht um ein Gleichnis von Jesus, was eines der eher bekannteren Gleichnisse ist. Trotzdem möchte ich diesen Text gerne mit euch lesen und wenn ihr Bibeln dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen und zwar im Matthäusevangelium. Und zwar Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 ist eines der Kapitel, wo Jesus ganz viele Bilder vom Reich Gottes predigt, wo er ganz viel in Gleichnissen spricht. Und da heißt es dann in Matthäus 13, ab Vers 3, er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100-mal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll hören und begreifen. Ha, Habt ihr schon mal etwas gesät? Ich vermute, die meisten von uns haben schon mal, ob es Rasen ist, weiß ich nicht, aber irgendetwas gesät. Und mir geht es momentan auch so. Ich habe ein paar Tomaten und Paprikapflänzchen auf den Fensterbänken stehen. So säen, das kommt immer mal wieder vor. Aber trotzdem würde ich mich jetzt nicht als Gartenexperten, Landschaftsarchitekten oder Hobbybiologen bezeichnen. Und doch habe ich dann so viele Kenntnisse, zumindest was das Säen von Saat angeht, dass ich mir bei diesem Text ein paar Fragen auftun. Denn ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr schon mal Rasen gesät habt selber. Im Garten habe ich das noch nicht gemacht, aber ich erinnere mich noch gut an die Zeit in Friedensau, wo ich studiert habe. Da war der Fußballplatz oft mehr Erde als Gras oder Rasen. Und dann kam der Platzwart, hat zum Leidwesen aller den Platz für 2 bis 3 Monate gesperrt, ein bisschen Rasen ausgesät auf die braunen Stellen. Und so wirklich geworden ist daraus irgendwie nichts. Oder nehmen wir einen guten Freund und Kollegen von mir, der hat neulich davon berichtet, wie er in seinem Garten große Löcher im Rasen hatte. Wie er versucht hat, etwas nachzusäen und erst einmal kläglich daran gescheitert ist. Aussäen, das kann eine richtige Wissenschaft sein. Alleine schon, was den Boden betrifft, kann man erst mal schauen. Habe ich einen leichten Sandboden oder einen lehmig-sandigen Boden? Habe ich einen schweren Lehmboden oder vielleicht sogar einen Tonboden? Und wenn ich das dann weiß, was ich habe, dann muss ich diesen Boden lockern und planieren und anreichern und er muss entfeuchtet werden und dann muss er gewalzt werden und permanent gewässert und alle Steine und alles Unkraut und alle Hölzer müssen rausgenommen werden. Und dann kann ich vielleicht sogar noch gucken, wie ist der Nitratwert des Bodens und wie schaut es aus mit Kalk, Kali, Phosphor, Magnesium und ich kann sogar eine pH-Wertanalyse meines Bodens machen, bevor ich sähe. Aber in diesem Gleichnis, was Jesus hier erzählt, da macht der Sämann von dem Säen nichts, gar nichts davon. Der wirft den Samen einfach so aus und der scheint das, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, der scheint das hier so völlig unbedarft zu machen. Und ich stelle mir so diesen Mann vor, der irgendwie hier vor so seinem Bauch eine Tasche hat mit Saatgut und der reingreift und es überall hinwirft. Ich hatte kurz überlegt, euch das mal vorzuführen, aber ich wollte dann doch keine zusätzliche Arbeit hier schaffen beim Aufräumen hinterher in der Gemeinde, wenn überall Gras oder andere Samen rumliegen. Deswegen müsst ihr es euch im Kopf nur vorstellen. Aber ganz ehrlich, hier kommt doch eine Frage auf. Also ich meine, wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung davon. Aber selbst ich käme nicht auf die Idee, meinen Rasensamen, was weiß ich, vielleicht auf die Parkplätze vor der Gemeinde auszusäen. Oder auf die Straße. Oder auf die Steine, wo ich weiß, dass sie da nicht aufgehen. Oder in die Hecke vor dem Haus, in diese, wo alles ist, oder dort draußen hin, in die Dornen, wo ich weiß, da wird's erstickt. Jesus gibt uns hier so ein Gleichnis, wo man eigentlich, wenn man das liest, fragen müsste, Moment mal, welcher Sämann würde das denn machen? Auf so einen Quatsch kommt doch keiner. Und wenn ich mir dann auch noch vorstelle, dass es Gott ist, um den es hier geht, puh. Also nochmal auf die Situation im Gleichnis bezogen. Ich stelle mir da dieses Feld vor, das ist so ein völlig unbearbeitetes Feld. Wahrscheinlich so ein Stoppelfeld und da gibt es so einen kleinen Trampelpfad drüber, wo die Dorfbewohner immer regelmäßig langgelaufen sind. Und dann gibt es hier und dort noch ein paar Dornen, so ihr kennt es aus dem Wald, wie schnell sich, oder auch vielleicht von euch aus eurem eigenen Garten, wie schnell sich Brombeeren und Ähnliches ausbreiten. Das wächst dort auch. Und vielleicht sind noch überall so ein paar Steine und Felsen drin. Und der Sämann macht nichts, sondern er wirft einfach ganz unbedarft überall seinen Samen hin. Und der erste Impuls, den ich habe, ist, das ist doch pure Verschwendung. Es ist voll verschwenderisch. Wenn ein Kind das bei seinem ersten Versuch im Garten macht und nicht nur die Erde trifft, dann ist das ja noch okay. Aber ein richtiger Sämann, von dem kann ich doch eigentlich erwarten, dass er weiß, wo der Same hinfällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf solche Texte stoßt. Bei mir hat dieses merkwürdige Verhalten mein Interesse geweckt. Und so hörte ich dann auch im Gespräch mit einem Kollegen kürzlich etwas sehr Spannendes dazu. Nämlich, er sagte, dass dieser Sämann gar nicht so ungeschickt ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Im Gegenteil, er sagt, er ist nicht unbedacht oder ungeschickt, sondern die Technik im Nahen Osten war damals eine ganz andere, als es bei uns heute ist, nämlich genau umgekehrt. Heute ist es so, wenn wir etwas aussehen möchten, dann würde man im besten Fall alles penibelst umgraben, planieren, wässern und wie ich gerade schon sagte, und dann säen. Damals war es wohl genau andersrum. Erst wurde gesät und dann wurde umgegraben und gepflügt. Das heißt, der Sämann hier muss vielleicht gar nicht so ungeschickt gewesen sein, sondern das war ganz normal. Der hat sich vermutlich gedacht, ich werfe natürlich auch ein bisschen Saat hier auf diesen Trampelpfad, weil ich vorhabe, da danach umzugraben, mal gucken, ob da nicht auch was wächst. Und dort, wo das bisschen Dorngestrüpp ist, hat er vielleicht vor, es rauszureißen und danach die Erde umzugraben. Vielleicht geht ja auch dort etwas auf. So schien damals so die Technik gewesen zu sein. Und selbst das mit den Steinen kann ich mir dann ein Stück weit erklären, dass er vielleicht gesät hat und dann in einem Moment, wo er umgräbt, plötzlich merkt, oh, hier sind aber Steine drin, die nehme ich noch raus und dann habe ich auch dort Ertrag. Aber er will, so scheint es hier auf jeden Fall, wie es in der Kultur üblich war, zuerst säen und dann umgraben und pflügen. Und diesen Gedanken müssen wir uns merken und mitnehmen. Wenn wir jetzt im Gleichnis weiterlesen, dann scheint all das erstmal nichts gebracht zu haben. Oder nur wenig. Denn wenn ich den Fokus jetzt auf den Boden lege, dann ist die Geschichte eine einzige Geschichte des Misserfolgs. Und das ist krass und das muss man sich vor Augen führen. Warum erzählt uns Jesus hier etwas über das Reich Gottes und er bringt uns eine Geschichte des Misserfolgs, wo offensichtlich vieles nicht aufgeht? Ja, wir lesen schon, in der ersten Nacht werden die Vögel aktiv und picken alles weg, was auf diesem Trampelpfad liegt. Und dann geht manches auf, aber vertrocknet in der Hitze und dann kommen die Dornen und ersticken alles und ich lese, was für ein Misserfolg, 3/4 der Saat gehen nicht auf. Und ich spanne mal kurz den Bogen zu heute und zu dem, von dem wir wissen, worum es in diesem Gleichnis geht, zu Jesus. Und wir sind ja ausnahmsweise mal in der komfortablen Situation, weil das eins der Gleichnisse ist, die Jesus uns selber erklärt. Das heißt, wir brauchen nicht selber uns um eine Deutung bemühen. Und er sagt dann, diese Saat ist das Wort Gottes. Und dann überlege ich mir, stimmt irgendwo? Ist das mit dem Wort Gottes nicht auch so? Dass es manchmal, vielleicht nicht nur manchmal, sondern so häufig keine Frucht zu bringen scheint? Dass ich es vielleicht auch Menschen weitergebe, aber nichts passiert? Gottes Wort, eine Geschichte des Misserfolgs? Und natürlich kann ich mich jetzt ein Stück weit trösten und sagen, ja, aber hey, bei diesem einen guten Boden, da klappt ja alles wunderbar und bringt Frucht, sogar sehr viel Frucht. Denn ich weiß nicht, ob uns bewusst sind, was das für Zahlen sind, mit denen Jesus hier hantiert. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht und erkundigt, wie das damals war, wie es heute so ist. Heute hat eine ertragreiche, hochgezüchtete Weizenähre so ungefähr 45 bis 50 Körner. Wenn wir zurückgehen und uns ein bisschen weiter schlau machen, dann merken wir schnell, dass man damals von solchen Zahlen nur träumen konnte. Man konnte erwarten, dass wenn die Frucht aufgeht, sie vielleicht das Fünffache der Saat bringt. Und wenn es ein gutes Jahr war, vielleicht das 15-fache. Und jetzt spricht Jesus hier plötzlich vom 30-fachen. Und den Leuten müssen irgendwie die Ohren geklingelt haben. 30-fach Frucht, wow. 60-fach, Wahnsinn. 100-fach, ich drehe durch, so viel. Und so soll es ja auch sein, wenn das Wort Gottes einen Menschen berührt, wenn er es hört, wenn er es versteht und tut. Wenn er es nicht nur ein bisschen versteht und tut, sondern wirklich macht, dann trägt es Frucht. Und Gott sagt im Jesaja-Buch, dass es genauso sein soll mit seinem Wort, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird. Es wird, so heißt es dort, tun, was mir gefällt, und es wird ihm gelingen, wohin ich es sende. Aber wenn ich mir diese Welt anschaue, dann sehe ich das nicht immer so. Wenn ich also auf den Boden schaue, dann sehe ich hier eine Geschichte des Misserfolgs. Ein großer Teil der Saat geht nicht auf. Und ich weiß nicht, wie ihr dieses Gleichnis bis jetzt verstanden habt und wie ihr es versteht. Wir haben da dieses Gleichnis, der Sämann geht aus und manches geht dahin, manches fällt dorthin und manches weniges geht auf diesen guten Boden. Vielleicht geht es euch anders, aber viele denken so dann im ersten Moment, Jesus redet hier offensichtlich über verschiedene Arten von Menschen. Oder nicht? So, als ob es Leute gibt, die, wenn es um geistliche Dinge geht, wie Stein sind. So, als ob es Leute gibt, als ob Jesus sagen will, okay, es gibt Menschen, bei denen ist es, wenn das Wort Gottes kommt, nur Gestrüpp. Da gibt es solche Menschen, da gibt es diese Menschen und dann gibt es noch ein paar ganz wenige ausgewählte, gute Leute, bei denen ist ihr Herz und das Gewissen und alles so wie dieser gute Boden. Und da kann das Wort Gottes dann aufgehen und viel Frucht bringen. Und er redet hier ja offensichtlich von verschiedenen Arten von Leuten. Und dann ging es mir immer so, wenn ich dieses Gleichnis gehört habe, kam mir die Frage, Lukas, welcher von diesen Böden bist eigentlich du? Und sobald ich diese Frage ins Zentrum rücke, dann mag ich dieses Gleichnis plötzlich überhaupt nicht mehr. Welcher Boden bist du? Wenn wir uns diese Frage stellen, dann ist das Gleichnis nicht sonderlich sympathisch, oder? Immer die Frage, bist du dieser gute Boden, an dem Gottes Wort aufgeht und gute Frucht bringt, oder bist du es nicht? Denn ich habe noch nicht 30, 60, ja, erst recht nicht 100-fach Frucht gebracht. Zumindest scheint das oft so. Und ich glaube, uns allen würde dieses Gleichnis sehr gut gefallen, wenn wir felsenfest davon überzeugt wären und behaupten könnten, dass bei uns das Wort Gottes immer 30, 60, 100-fach Frucht bringt. Nicht nur bezogen auf absolute Zahlen der Bekehrung, die wir schon erreicht haben in unserem Leben, sondern auch auf das, was in unserem Leben passiert. Aber wer von uns kann das schon sagen? Wer kann durchs Leben gehen und sagen, doch, bei mir trägt das Wort Gottes immer 100-fach Frucht? Und dann klingt es ja manchmal sogar richtig schicksalhaft, dieses Gleichnis, weil der Boden kann sich ja nicht aussuchen, wie er ist. Und wenn ich dann dieser bin, dann habe ich einfach Pech gehabt und ich bin nun mal ein felsiger und dorniger Busch oder sowas. Und das war's dann? Dann kann Gott halt nicht durch mich wirken und ich bin halt nicht für ihn zu gebrauchen, habe ich Pech gehabt und das war's? Was ein furchtbarer Gedanke das ist. Und in meinen Augen auch völlig fehl am Platz und am Ziel vorbei, denn mittlerweile weiß ich, ich habe alle diese Anteile in mir. Und das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, dass wir alle diese Anteile in uns haben. Es gibt den Boden in mir und ich bin ganz sicher auch in euch, diesen guten Boden, wo Gottes Wort aufgeht und wächst. Und wenn ich so ein paar Jahre zurückschaue, dann merke ich natürlich, wie der Heilige Geist in meinem Leben Dinge verändert hat, wie er in mir arbeitet, wie er Freude und Frieden bewirkt, dass ich in meinem Glauben an manchen Punkten gefestigt bin und mich weiterentwickelt habe, ein wenig mehr Verständnis an der einen oder anderen Stelle gewonnen habe. Ich habe auch Lust darauf, ich strecke mich aus danach, ich will noch mehr erfahren, erleben und wissen, will Gott immer ähnlicher werden und ihm näher kommen. Aber ich weiß auch, dass all das bei mir manchmal nur einen Samenwurf entfernt ist von dem anderen Boden, den ich auch in mir habe. Denn wer von uns ist nicht manchmal so wie ein Mann hier, das erklärt Jesus später, der das Wort hört und mit Freude aufnimmt, aber es gar nicht richtig versteht. Manchmal verstehe ich Gottes Willen oder auch sein Wort nicht. Manchmal bin ich aber auch so, wie es dann weitergeht, dieser euphorische junge Mann, von dem Jesus berichtet, der ganz begeistert ist in seinem Glauben, aber vielleicht nicht immer die Tiefe hat, die es bräuchte. Und manchmal bin ich vielleicht auch so, dass ich in Rückschlägen zu schnell einzuknicken drohe. Und ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und wenn nicht das eine, dann irgendwas von den anderen. Ich glaube, irgendwas davon kennt ihr mit Sicherheit auch bei euch. Dass die Sorgen der Welt, und das sind die Dornen, sagt uns Jesus, dass die uns manchmal ganz schön bedrängen können. Und wer kennt das nicht? Dass er oder sie manchmal vor lauter Sorgen, Aufgaben, Stress und Geschäftigkeit die Beziehung zu Gott vielleicht aus den Augen verlieren droht. Wer erlebt nicht, dass man schnell den Fokus auf alles Mögliche gesetzt hat und danach erst merkt, ach, hätte ich doch vorher mal Gott gefragt. Ich habe alle diese Anteile in mir. Und je nachdem, an welchem Tag und in welcher Situation ihr mich erwischt, wird das eine oder das andere ein Stückchen mehr im Vordergrund stehen. Jesus spricht hier vom Hören, vom Sehen und vom Tun. Und manchmal gelingt mir das und manchmal eben nicht. Das heißt, ich habe alle diese Anteile in mir, aber es geht gar nicht um diese Anteile. Denn der Text sagt ganz deutlich, dass der Sämann auf allen diesen Teilen Frucht wachsen lassen möchte. Das heißt, ich kann diese Geschichte lesen als eine Geschichte des Misserfolgs, ja. Und wenn ich mein Leben anschaue und manche Bereiche in meinem Leben, dann könnte ich sogar so denken, ich könnte das alles als eine Geschichte des Misserfolgs sehen. Aber wenn ich das mache, dann verkenne ich völlig, wofür das Gleichnis hier eigentlich steht. Und so möchte ich mir und so möchte ich uns heute mitgeben, lest dieses Gleichnis bitte, bitte nicht als das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Wir lesen dieses Gleichnis oft als das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, da es um diesen und diesen und diesen und diesen Boden geht, um diesen, diesen und diesen Menschen, aber das ist es nicht, beziehungsweise vor allem nicht zuerst. Und ich habe mal verschiedene Übersetzungen durchgeblättert, die, um zu schauen, wie dieses Gleichnis überschrieben ist in den verschiedenen Übersetzungen. Und in der Zürcher Übersetzung, da hat es sogar wirklich die Überschrift, das Gleichnis vom vierfachen Acker und seine Deutung. Aber lest es doch mal als das, wie es zum Glück in fast allen anderen Bibelübersetzungen überschrieben ist, als das Gleichnis vom Sämann. Das gibt eine völlig andere Perspektive. Denn dieser Sämann, er wirft seinen Samen aus, als ob es nichts bedeuten würde. Verschwenderisch im besten Sinne des Wortes. Und da kam mir wieder mein Freund mit den braunen Flecken und Löchern in seinem Rasen im Garten in den Kopf. Er hatte mit seiner Frau und den kleinen Kindern nur einen ziemlich kleinen Garten, so ungefähr 30 Quadratmeter waren es. Und um diese braunen Löcher im Rasen jetzt endlich loszuwerden, nach dem misslungenen ersten Versuch, hat er sich ein bisschen eingelesen. Es sollte ja nicht wieder so enden wie beim ersten Mal und wieder misslingen. Und dann hat er gemerkt, als er sich so eingelesen hatte, dass es völlig verschiedene Rasensamen gibt. Also hat er geschaut, was ist das Beste, was es gibt, und sich dann nach einiger Recherche einen Deluxe-Rasensamen gekauft, der optimal sein sollte für die Nachsaat. Wie man es heutzutage so macht, hat er ihn im Internet bestellt und einige Tage später kam das Paket, es klingelte an der Tür und dieses Paket war ungefähr so groß. Er hatte irgendwie nicht auf die Mengenangabe geschaut und jetzt 30 Kilogramm Rasensamen vor der Tür stehen für seine 30 Quadratmeter Garten. Da kann selbst ich als unerfahrener Gärtner mir denken, dass das ein bisschen zu viel Rasensamen ist. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie er und seine Kinder jetzt mit diesem Rasensamen gesät haben? Mit zwei Händen und überall und so viel es geht. Gut, sie haben danach gemerkt, dass das vielleicht auch nicht das Beste ist, so zu säen. Aber man lernt ja nie aus. Auf jeden Fall konnten sie jetzt säen und säen und säen, als ob es nichts bedeutet hätte. Verschwenderisch im positivsten Sinne des Wortes. Und wenn etwas hier und dort hingefallen ist, dann war es völlig egal. Und als ihre Nachbarn, die ähnliche Probleme hatten, wie sie gefragt haben, können wir ein bisschen Rasensamen von euch haben, dann hieß es nur, ja natürlich, nehmt so viel ihr wollt, wir haben es. Der ganze Sack ist noch voll und gebt noch euren Nachbarn und deren Nachbarn und wir können das ganze Viertel hier mit Rasensamen bewachsen lassen. Ich habe mal kurz nachgeschlagen, man braucht wohl so ungefähr 30 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, er hatte letztendlich ungefähr das 30- bis 40-fache seines Gartens zur Verfügung an Rasensamen. Und genau so, wie es dann aber bei ihm lief, so können wir uns den Sämann im Gleichnis vorstellen. Er hat und er gibt und er sät und er sät und er sät so, als ob es nichts bedeuten würde, im wahrsten Sinne des Wortes, im besten Sinne des Wortes, verschwenderisch. Wer ist jetzt dieser Sämann, von dem hier die Rede ist? Das ist Gott, der Vater, der sein Wort, und wir müssen ergänzen, der auch Jesus, das Fleisch gewordene Wort, aussendet. Und dieses Gleichnis, wenn ich es nicht als das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden verstehe, wo ich mir dann immer nur denke, ah, ich bin so schlecht und der Großteil der Saat in mir geht auch nicht auf, sondern wenn ich dieses Gleichnis einmal verstehe, als das, wie es hier steht, nämlich als ein Gleichnis von einem Sämann, dann bekomme ich hier ein ganz wunderbares Bild vom Vater aufgezeigt. Wisst ihr, unser großer Gott, der Sämann, von dem Jesus hier redet, der gibt und er gibt und er gibt gerne und er gibt in einer radikalen Großzügigkeit. Und hier kommt jetzt etwas ganz Geniales, wo selbst ich als Laie sagen würde, ich würde doch niemals auf die Idee kommen, dort und dort meine Saat hinzustreuen, in die Einfahrt, auf die Steine, das macht doch keiner. Aber wenn ich das Gleichnis lese als das Gleichnis vom Sämann, dann verstehe ich auf einmal, dass es nicht darum geht, was für Erfolge oder Niederlagen ich in meinem Leben habe, sondern es geht auf einmal um Gott, der sich von all meinen Sorgen und Problemen und auch von all dem, was in meinem Leben manchmal noch steinig, dornig oder festgetrampelt ist, nicht beunruhigen lässt und gerade dort verschwenderisch gibt und gerne gibt. Auf einmal geht es nämlich nicht mehr um mein Versagen, sondern um seine Großzügigkeit. In meine Schwachheit, in meinen Zweifel, in meinen Kleinglauben, auf die Felsen, auf den Weg, auf die Dornen, in deinem und meinem Leben gibt Gott sein lebensveränderndes Wort. Mitten hinein in all das, wo es mir noch schwer fällt, ihm zu vertrauen. Wo die Sorgen der Welt überhand nehmen, überall dort gibt er und gibt er und gibt er sein Wort. und arbeitet und sät und pflügt. Er gibt und er arbeitet daran, dass auch dort irgendwann Frucht aufgehen kann. In all diese Bereiche, wo noch nichts wächst, da sät er und pflügt er und möchte auch dort wachsen lassen. Und er wartet darauf, dass ich auch in diesen Bereichen meines Lebens und an diesen Tagen in meinem Leben mein Ohr nach ihm ausrichte und meinen Fokus zu ihm hinwende. Dass ich sein Wort verstehe und es tue. Deshalb wartet er auch nicht erst auf den perfekten Boden und sät dann, sondern er sät zuerst überall hin, wie man es halt damals so gemacht hat. Weil er darauf hofft und darauf wartet, dass sein Wort nach dem Pflügen, nach dem Umgraben, nach dem Roden der Dornen aufgeht. Und es in mir vielleicht das 5- oder 15-fache, vielleicht das 30- oder 60-, vielleicht aber auch das 100-fache an Frucht tragen wird. Und so sagt Jesus dann, wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Ich will heute auf das hören, was dieser Sämann mir in meinem Leben sagen möchte. Und ich möchte das in meinem Leben aufgehen lassen, was er in meinem Leben sät. Gott mit uns auf diesem Weg. Amen.
Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater, denn immer ehre ich dich. Vater, dein Name Ruhm. Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben in